Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Harald Welzer, Sozialpsychologe und Direktor von Futur 2, Stiftung Zukunftsfähigkeit. Schönen guten Tag, Herr Welzer.
Hallo, guten Tag.
Sie haben viele Sachbücher geschrieben, zuletzt Alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Wenn Sie gestatten, Herr Welzer, geht es heute erstmal um diese süßen, gelben Geschöpfe. Sie erkennen es? Es sollen Küken sein. Herr Welzer, haben Sie gut gefrühstückt heute? Vielleicht mit Ei?
Nein, ohne Ei.
Ohne Ei?
Ja.
Okay. Tja, Küken, die dürfen erstmal weiter vergast werden oder auch geschreddert werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, bis auf Weiteres. Die männlichen Küken, die bekanntlich keine Eier legen. Wir besprechen das, ob das eine gute Entscheidung, ein nachvollziehbares Urteil ist und auch anderes heute. Zum Beispiel auch diese Frage, was bringt ein Mietenstopp und was bringt eine große Koalition, die sich zur Klausur trifft und mal wieder ein Thema auf die lange Bank schiebt, den Klimaschutz. Es gab eine Entscheidung heute in Leipzig. Wenn man so will, ein Todesurteil für 45 Millionen Küken jedes Jahr in Deutschland. So viele männliche Küken werden kurz nach dem Schlüpfen getötet, weil sie bekanntlich keine Eier legen. Und diese Praxis darf aufrechterhalten werden, bis Alternativen gefunden sind. So hat es das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig vor 2 Stunden entschieden. Harald Welzer ist mein Gast heute, Direktor der Stiftung Futur 2. Ist das ein für Sie nachvollziehbares Urteil?
Naja, also das ist insofern natürlich ein nachvollziehbares Urteil, weil die Richter abwägen müssen, was die Verpflichtungen und Rechte der Tierhalter sind und was das Tierwohl ist und so weiter. Und dann kommt sowas dabei raus. Das zugrunde liegende Problem ist natürlich ein anderes. Das ist eben industrielle Tierhaltung und Vernutzung. Und wenn man so etwas grundsätzlich für richtig hält und akzeptiert, dann kommt man regelmäßig gewissermaßen in solche Dilemmata. Und dann muss ein Gericht etwas entscheiden, von dem man sicher ist, dass auch die beteiligten Richterinnen und Richter das nicht toll finden, dass sie so entscheiden müssen. Aber so ist es dann halt.
Aber es ist ja nicht selten so in der Bundespolitik, dass Gerichte Politik machen, indem sie nämlich der Politik sagen, Moment mal, ihr habt verschiedene Gesetze beschlossen. Unter anderem gibt es das Tierwohl im Grundgesetz und es gibt auch ein Tierschutzgesetz, das eben sagt, es darf kein sinnloses Quälen und Töten von Tieren geben. Das ist natürlich jetzt eine Interpretationssache, aber die Richter hätten ja durchaus interpretieren können, nur die Tatsache, dass die Eierproduktion so billiger ist, ist nicht hinreichend als Begründung.
Ja, aber das kann ich als Jurist nicht beurteilen. Also was jetzt tatsächlich die Entscheidungsgrundlage gewesen ist. Aber wir könnten das wahrscheinlich durchbuchstabieren bei jedem Aspekt von Tierhaltung dieser Form und Tiernutzung. Eigentlich sollte man ja viel besser von Tiernutzung sprechen. Und eigentlich kann ja Tierwohl in dem Zusammenhang selber schon gar keine Rolle spielen, weil diese Tiere werden ja nicht irgendwie gehalten, damit es ihnen gut geht, sondern sie werden dafür gehalten und umgebracht, damit sie Nahrung abwerfen. So, und das in dem Stil, was dann genau in solche, ja, eigentlich unseren Werten widersprechende Fragen führt. Und dann überantwortet man es den Gerichten. Und das Gericht hat ja insofern auch eine Art Kompromiss gemacht, dass sie sagt, einstweilen kann man das noch gestatten. Und wenn es dann die Lösung gibt, dass man schon das Ei entsorgt, dann sollte das sofort eingeführt werden. Aber da können wir natürlich auch voraussehen, wie lange das noch dauern wird.
Ja, also es gibt diese Methode wohl schon. Sie ist noch nicht serienreif in dem Sinne, also noch nicht durchgehend zugelassen. Was ich heute gelernt habe, erst in der Beschäftigung mit diesem Urteil, das ansteht und dann eben jetzt gefällt wurde, dass im Prinzip dieser Zustand erst seit den 60er Jahren herrscht, dass wir bei diesen Tieren trennen zwischen denen, die Eier legen und zwischen denen, die wir essen. Und dass natürlich der ja sozusagen vorindustrielle Zustand so war, dass man die Tiere für alles genutzt hat, gleichermaßen. Und jetzt frage ich mich, bin ich zu naiv, wenn ich denke, warum kehren wir eigentlich nicht zu diesem Zustand zurück?
Naja, Sie können natürlich in einer idealen Welt in diesen Zustand zurückkehren und sagen, okay, dann haben wir natürlich wesentlich niedrigere Produktionsziffern und dann haben Sie entsprechend höhere Preise. Das ist ja auch ein Zustand, den es gibt, wenn man entsprechend als Konsument ein Huhn und Eier aus entsprechender ökologischer und biodynamisch korrekter Haltung sich kauft. Nur das ist natürlich im Vergleich zu dem Massenprodukt wahnsinnig teuer. So, und deshalb können Sie das das nicht zurückdrehen, solange Konsumentinnen und Konsumenten nicht bereit sind, dafür auch entsprechend den Preis zu bezahlen. Und da beißt sich, um jetzt bei den Tieren zu bleiben, die Katze in den Schwanz. Und da muss man, glaube ich, wenn man das alles nicht will, und es gibt ja gute Gründe, das nicht zu wollen, dann muss man auch anders darüber diskutieren, dass ein besserer Umgang mit Welt eben einfach auch mehr Geld kostet. Mhm.
Harald Welzer ist mein Gast heute im Deutschlandfunk Kultur als Sozialpsychologe seit langem schon, auch Zukunftsthemen, auch der Nachhaltigkeit verschrieben. Seit langem schon ist die Landwirtschaft und wie wir sie betreiben ein großes Problem im Sinne der Nachhaltigkeit. Ein Beispiel, das intensive Düngen der Böden. Die EU-Kommission droht Deutschland schon länger mit Strafzahlungen, weil entsprechende Richtlinien, die das Wasser schützen sollen, nicht umgesetzt werden. Jetzt endlich, heute Vormittag, hat sich die Bundesregierung intern geeinigt und will Brüssel Vollzug melden. Harald Welzer, der naheliegende Kommentar ist dieser. Endlich.
Ja.
Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn das so naheliegend ist, warum geschieht es dann nur so zögerlich?
Naja gut, weil hier Interessen im Spiel sind, die so lange wie möglich verhindern, dass das umgesetzt wird, was eigentlich nach EU-Recht umgesetzt werden müsste. Das haben wir ja bei vielen anderen Beispielen auch. Siehe Abgasthemen für die Autoindustrie und so weiter und so weiter. Also das versucht man halt so lange irgendwie hinauszuzögern, bis es definitiv überhaupt nicht mehr geht. Und wenn das dann mal endlich umgesetzt ist, dann sagt man das, was Sie gerade gesagt haben, na endlich. Mhm. Weil ja aus der Außenperspektive die Problemlage vollkommen klar ist. Also solche Auflagen werden ja nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern wir haben, das weiß letztlich jeder, ein riesiges Problem mit den Einträgen in den Böden und wir haben immer weitere Probleme, Stichwort Biodiversität etc. etc. Und das ist natürlich vollkommen klar, dass die industrielle Landwirtschaft da ein riesiger Verursachungsfaktor dafür ist. Es ist eigentlich wieder ein größerer Problemzusammenhang, genauso wie wir es bei den Küken hatten. Selbst der Modus gewissermaßen jedes Problem für sich zu betrachten, ist ja schon ein Modus des Kleinarbeitens und Rauszögerns. Ja, es löst sich alles auf in Detailprobleme. Eigentlich müsste man sagen, die Art, wie wir Nahrungsmittel produzieren, ist weder nachhaltig noch überhaupt tragfähig. Und eigentlich müsste man so auf die Dinge gucken.
Aber ist das dann alleine Lobbywiderstand? Also Interessengruppen beispielsweise eben die industrielle Landwirtschaft mit Großbetrieben, mit den Bauernverbänden und so weiter, die dahinter stehen? Oder gibt es auch, also jenseits der Lobby, so etwas wie eine Ratio, also ein nachvollziehbare Gedanken, die dahinter stecken? Und sei es, dass man sagt, nur auf diese Art und Weise können wir Lebensmittel in großer Menge und eben auch einigermaßen günstig produzieren.
Ja, aber die Frage mit dem einigermaßen günstig, die ist ja schon insofern schräg, wenn Sie sich anschauen, wie Kaufkraft gewachsen ist über die letzten Jahrzehnte. Also Menschen in 1960er Jahren mussten relativ mehr für einen Kohlkopf oder ein Kilo Äpfel oder ein Kilo Tomaten bezahlen, als sie es heute tun. Ja, aber da muss man ja mal drüber nachdenken. Es ist ja kein Menschenrecht, Dinge so billig, wie es nur irgendwie geht, zu bekommen. Dieselbe Fragestellung haben wir ja in dieser Diskussion um CO2-Steuer. Das wird völlig losgelöst diskutiert, dass Belastungen auf die Leute zukommen. Niemand spricht aber darüber, wie sehr ihre Kaufkraft Jahr für Jahr anwächst, ja, und dann für alles Mögliche ausgegeben wird. Und wir haben eigentlich eine falsche Perspektive, wenn wir sagen, naja, wenn wir keinen Wert darauf legen, was die künftigen Überlebensbedingungen jetzt mal pathetisch gesagt sind und es mehr Wert darauf legen, dass man alles so billig und so schlecht wie möglich bekommen kann, unter den schlechtesten Bedingungen hergestelltes Zeugs so billig wie möglich, dann haben wir mittelfristig natürlich und auch sogar kurzfristig, wie wir ja sehen, ganz große Probleme. Und das ist eigentlich der Kontext. Also wir leben in einer Kultur, die etwas als notwendig verkauft, was man eigentlich als extreme Entwertung von Nahrungsmitteln und anderen Gegenständen bezeichnen könnte. Und
das ist vielleicht nicht gut. Wir zahlen im Prinzip den Preis später für das, was wir jetzt billiger kriegen. Das ist ja ein bisschen die Logik darin, durch Umweltschäden und dergleichen. Ja,
aber die Falle ist, dass wir. Ja. Weil wir zahlen es ja wesentlich weniger als jetzt beispielsweise diejenigen, die heute 15 oder 10 Jahre alt sind. Das ist genau der Punkt.
Aber bei dem Wir könnte man jetzt natürlich auch nochmal aufsplitten und fragen, wer zahlt denn was und wer kann was zahlen. Wenn wir jetzt ehrlich sind an vielen Bereichen, beim Essen, bei der Mobilität, bei anderen Dingen, sagen, wir brauchen den ökologisch ehrlichen Preis und nicht den stark durch ökologischen Raubbau subventionierten Preis, den wir heute haben, dann betrifft das ja Menschen unterschiedlich stark. Und wir haben ja eine große Gerechtigkeitsdebatte auch. Wer hat eigentlich Zugang zu was? Partizipation, dergleichen mehr. Das heißt, wir haben da eigentlich gerade zwei Probleme gleichzeitig zu lösen, die ganz schön widersprüchlich sind. Denn letztendlich könnte, wenn man es ökologisch angeht, am Ende die soziale Spaltung sehr viel größer werden.
Ja, aber das, was Sie sagen, weist ja nur darauf hin, dass wir tatsächlich soziale und ökologische Fragen im Zusammenhang diskutieren müssen. Ja, und das Interessante ist ja, dass regelmäßig an der Stelle, wo man sagt, die Art und Weise, wie wir uns ernähren und wie wir konsumieren, ist nicht machbar, an der Stelle kommt immer das soziale Argument. An vielen Stellen kommt es überhaupt nicht. Es sagt ja niemand, auch Hartz-IV-Empfänger müssen Kreuzfahrten machen dürfen oder müssen sonst was irgendwie tun dürfen. Aber an der Stelle, wo es um Veränderung geht, in einem positiven Sinne in Richtung Nachhaltigkeit, dann kommt verdächtigerweise immer das Sozialargument.
Ich kann mich an jemanden erinnern, Herrn Sarrazin, der mit Blick auf die Hartz-IV-Sätze und ob man davon leben kann, gesagt hat, wenn man eben nicht Kohlenhydrate sich reinschaufelt durch Fertigessen und Chipstüten, sondern frisches Gemüse kocht, dann kriegt man das schon hin.
Ja, Herr Sarrazin bestimmt aus eigener Anschauung.
Ich weiß auch nicht, ob solche Beiträge da wirklich helfen. Eben. Aber ich habe manchmal ein bisschen die Befürchtung, dass bei dem, wie Sie es auch gerade formuliert haben, man muss das gemeinsam diskutieren. Klar, aber ob dann wirklich für jetzt lebende Generationen und jetzt lebende Menschen, die vielleicht nicht so einen dicken Geldbeutel haben, dabei sofort eine Lösung herauskommt.
Ja, aber jetzt haben wir doch einen total interessanten Punkt. Ja. Das Problem der Grünen ist regelmäßig, dass sie nie über die soziale Frage intensiv diskutieren. Das beginnen sie gerade. Und sie haben gewissermaßen monothematisch immer das ökologische Feld beackert. Die SPD, die ja jetzt gewissermaßen kurz vorm vollständigen Untergang ist, hat das genaue Gegenteil gemacht, soziale Frage diskutiert ohne den Zusammenhang mit ökologischen. Gucken Sie sich das Wohnen in der Stadt an. Die ärmsten Leute leben in den gesundheitlich belastetsten Vierteln, logischerweise, weil da sonst niemand leben möchte. Und wir können an vielen Beispielen zeigen, London zum Beispiel können Sie zeigen, dass sie mit jeder U-Bahn-Station stadtauswärts die Lebenserwartung der Bevölkerung sinkt, ja, einfach weil die Umfeldbedingungen schlechter sind. Und das sind alles Hinweise darauf, dass es extrem wichtig ist, gerade diese Fragen, die Gesundheit betreffen, die Ökologie betreffen, immer im Kontext der sozialen Ungleichheit zu diskutieren. Und dann haben wir plötzlich noch andere Notwendigkeiten, etwas an unserem Lebensstil, an der Organisation unserer Gesellschaft zu verändern.
Was tun gegen die rasant steigenden Mieten? Das ist die große Frage dieser Tage. Und es gibt unter anderem in Berlin diese Antwort. Wir machen einen Deckel drauf. 5 Jahre lang sollen die Mieten nicht erhöht werden dürfen in der Hauptstadt. Das will Rot-Rot-Grün beschließen. Und zwar mit Stichtag 17. Juni. Harald Welzer, ich habe Ihnen gerade mal die Reaktion der Eigentümer hingelegt in Form der geöffneten Website auf meinem Smartphone von Haus und Grund Berlin. Die haben einen Countdown im Internet. Die letzte Chance, nochmal die Miete zu erhöhen. Wann endet die?
In 4 Tagen, 11 Stunden, 29 Minuten und 57 Sekunden.
Dann ist der 17. Juni erreicht. Ab dann dürfen Sie, wenn das denn so durchkommt hier in Berlin, aber die Mehrheiten stehen, die Miete nicht mehr erhöhen. Ich hoffe, ich löse jetzt hier durch diese Ansage keinen Run aus von Hausbesitzern. Wenn Sie es tun, müssen Sie sich natürlich auch an Regeln halten, die das Mietgesetz vorsieht. Herr Welzer, wer ist denn hier gerade auf dem Holzweg? Die Politik mit diesem Vorschlag oder die Hausbesitzer, wenn die solche Aktionen starten?
Also aus meiner Sicht ist in dem Fall die Politik völlig auf dem Holzweg. Ich bin auch kein Mietenexperte, ich bin auch weder Vermieter noch kenne ich mich in der Wohnungsbaupolitik besonders gut aus. Ja? Aber mir ist vollkommen unklar, wie auf diese Weise das objektiv vorhandene Wohnungsproblem in irgendeiner Weise auch nur gemildert werden sollte. Ist ja völlig unverständlich. Und es ist ja jetzt auch deutlich geworden gestern, dass das insofern ja vollkommen kurz gedacht ist, weil ja auch öffentliche Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften und Baugruppen und alles, was man eigentlich sozialverträglich auf dem Wohnungsmarkt hat, natürlich auch davon betroffen ist, wenn die ihre Miete nicht moderat erhöhen können, haben die keine Möglichkeit, Rücklagen zu bilden, Umbaumaßnahmen und sonst was zu machen. Das heißt, es ist aktionistisch kurz und ehrlich gesagt, glaube ich, dämlich gedacht. Mhm. Und diese spektakuläre Aktion hier jetzt von Haus und Grund, naja, das ist natürlich politisch nachvollziehbar, dass die das machen. Und ich glaube, wir haben da auch das letzte Wort noch nicht gehört zu dem Thema.
Wir haben im Deutschland von Kultur mit Michael Vogtländer gesprochen, vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, Leiter des Feldes dafür Immobilienmärkte. Und der hält, ähnlich wie Sie, nichts von den Deckeln. Hören wir mal seine Begründung.
Wenn wir jetzt versuchen, die Mieten zu deckeln auf irgendeine Art und Weise, dann kriegen wir die Knappheit nicht weg. Dann haben wir nur eine andere Zuteilung. Und letztlich ist es so, wenn die Mieten eben noch niedriger sind, dann kann es für noch mehr Menschen attraktiv sein, zu versuchen, in die Stadt zu kommen. Und der Vermieter sieht sich eigentlich einer noch größeren Nachfrage entgegen. Naja, und dann wird er sagen, ich muss ja gar nichts mehr für die Wohnung tun, ich werde sie so oder so los. Und das ist genau die Entwicklung, die wir in vielen Ländern hatten, dass dann eben der Mietwohnungsmarkt an Qualität verloren hat. Und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden.
Das sagt der Wohnungsexperte des Instituts der Wirtschaft in Köln. Jetzt bleibt bloß die Frage, wenn das nicht, und das ist ja auch die Motivation der Politik dahinter, die sehen ein Riesenproblem, die sehen steigende Mieten, und zwar rasant steigende Mieten. Wenn das also kein Weg ist, was dann?
Naja, ich würde ja an der Stelle den unkonventionellen Vorschlag machen, dass man woanders hingucken muss. Das Problem geht ja im Kern darauf zurück, dass es kaum noch kommunale Wohnungsbestände gibt. Aufgrund von verfehlter Politik, Rückbau des sozialen Wohnungsbaus, Verhökern von solchen Beständen für Billiggeld. So, jetzt steht man da und hat natürlich in der Boom-Situation das Problem, dass die Bodenpreise steigen und die Wohnungsmieten steigen. Und dann ist das Argument, wir haben ja keinen Boden. Jetzt würde ich mal ganz woanders hingucken und sagen, wieso sind unsere Städte vollkommen übervoll mit Parkplätzen und Autos und jeder sagt, wir haben keinen Boden. Wenn wir das mit Mobilitätspolitik mal anders verkoppeln würden und sagen, wir schmeißen die Autos aus der Stadt raus, siehe da, plötzlich gibt es wahnsinnig viel Fläche, die vielleicht auch anders genutzt werden kann.
Jetzt macht, wenn Sie das sagen, der ADAC wahrscheinlich den nächsten Countdown gleich auf.
Aber ja, gut. Die kriegen die hyperventilieren dann bei sowas, aber man muss das doch mal ernsthaft diskutieren, ja, dass wir die ganze Zeit darüber sprechen, dass wir eine total moderne, digitalisierte, smarte Welt haben oder sowas. Wir stellen die uns aber immer nur als Fortsetzung des Gegebenen vor. Wir können doch, wenn die Digitalisierung so toll ist, öffentlichen Verkehr viel besser organisieren und können Stadt anders organisieren, weil es ist ja objektiv, dass im gegenwärtigen Zustand zu wenig Fläche in kommunaler Hand ist. Muss man sich überlegen, wo kriegt man die her? Dann hat man andere Möglichkeiten als so einen dämlichen Aktionismus zu sagen, wir drehen jetzt hier und machen Sanktionen oder Deckelungen oder sonst was und erzeugen damit wieder die nächsten Probleme. Aber was wir sicherlich nicht erzeugen, ist neuer Wohnraum.
Ja, ich bin d'accord mit diesem Vorschlag. Es gibt zum Beispiel auch einen Discounter, der hat schon erkannt, dass es gar nicht sinnvoll ist, in Innenstadtlagen Flachbauten zu machen mit einem großen Parkplatz davor. Die bauen jetzt um und setzen dann ihren Discounter unten ins Erdgeschoss und darüber sind Wohnungen. Also auch auf der privaten Seite ist es möglich. Aber wir wissen beide, das sind Lösungen, die bringen in 5 bis 10 bis 15 Jahren wahrscheinlich genau diese Zuwächse, die wir da bräuchten. Ja. Zumal auch noch ein Gedanke, wenn wir da nicht billomäßig schnell was hochziehen wollen, sondern auch nachhaltig bauen wollen, und das sollten wir wahrscheinlich wollen, fragt sich natürlich dann, was machen wir jetzt in dieser konkreten Situation, dass Menschen Wohnung suchen, dass sie Wohnung brauchen, dass sie nicht warten können, okay, ich gucke mal in 5 Jahren, ob wieder was passiert ist.
Naja gut, es wäre jetzt sozusagen langweilig zu antworten, ja, aber das Problem ist das Problem. Und das kriege ich ja jetzt nicht aus der Welt. Es ist ja richtig, was man da sagt. Aber vielleicht muss man hier auch anders ansetzen. Ein großes Problem beim Wohnungsbau in der Bundesrepublik ist natürlich der extrem hohe Standard, der gefordert werden muss. Wir haben ja schon eine Debatte im Zusammenhang des Höhepunkts der sogenannten Flüchtlingskrise gehabt, wo es darum geht, wir müssen möglichst schnell Räumlichkeiten bereitstellen, um diese Menschen versorgen zu können. Und auch dort hat man sofort das Problem, dass vom Brandschutz über die Dämmen, über die Qualität der Leitungen und sonst was enorm hohe Standards eingehalten werden müssen, was enorm teuer ist.
Die würden Sie absenken wollen?
Ja, warum denn nicht?
Ja, ich sag Ihnen, warum nicht. Und dann gucke ich auf das, was so in den 60er, 70er Jahren gebaut wurde, in einer Phase, in der man schon mal viel Wohnraum in kurzer Zeit brauchte und ihn eben auch bereitgestellt hat und unglaublich minderwertig gebaut hat, jetzt nicht mehr nur von ästhetischen Kriterien her betrachtet, sondern eben auch von der Bauqualität her. Und insofern würde ich gerade an dieser Stelle dringend dazu raten, jetzt nicht wieder Viertel zu schaffen oder Situationen zu schaffen, die dann die sozialen Brennpunkte in 20, 30 Jahren sind.
Nee, das würde ich überhaupt nicht im Zusammenhang sehen. Man kann ja intelligent bauen. Es gibt ja in der Architektur, und es gab so mal mal einen deutschen Beitrag zur Architekturbiennale, wo es darum geht, wie reduziere ich? Ja? Und die Lösung kann ja nicht sein, dass wir einerseits immer davon ausgehen, dass der Wohnflächenbedarf pro Kopf immer größer wird, gleichzeitig die Standards des Bauens immer aufwendiger werden. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir über andere Lösungen sprechen, nämlich die Wohnfläche pro Kopf zu verkleinern und möglicherweise durch intelligenten Materialeinsatz oder auch durch Bauen im Bestand und was es alles gibt, den Aufwand zu verringern für das Bauen. Im Moment gibt es doch sozusagen Pseudolösungen. Ja? Da spricht man Maßnahmen gegen den Klimawandel und dann kommt die ganze Dämmarie, von der wir heute schon wissen, dass sie uns in 10 Jahren solche Entsorgungs- und Innenraumprobleme aufwirft. Aber ist super natürlich für die Wirtschaft, wenn man da zum Volk der Dichter und Dämmer wird. Wissen Sie, das sind immer alles so Pseudolösungen, die da gemacht werden. Und ich muss, wenn ich tatsächlich eine Dringlichkeit politisch konstatiere, dann muss ich auch mal in der Lage sein, unkonventionelle Lösungen. Und Sie haben das ja gerade mit den Handelsunternehmen und sowas gesagt. Das sind ja doch sehr intelligente Lösungen, die dort gemacht werden. Und das kann man auch übertragen, glaube ich, auf Standards.
Was ist los in der deutschen Innenpolitik? Da gibt es ein Ereignis ab heute Abend, die Klausur der Fraktionsspitzen der GroKo. Darauf gehen wir gleich ein. Und es gibt Diskussionen, vor allem bei der CDU. Sind wir noch okay mit AKK oder eher nicht? Der Sozialpsychologe und Autor Harald Welzer ist bei mir heute im Studio. Herr Welzer, Sie haben das die innere Desorientierung der Union genannt. Woran machen Sie das fest?
Naja, also wenn man es ganz aktuell festmachen will, dann kann man es ja an der bizarren Geschichte festmachen, dass der Ministerpräsident Kretschmer sozusagen darauf beharrt, dass man doch durchaus auch Putin-Freund sein kann, worauf die künftige mögliche Kanzlerkandidatin die Mitteilung macht, man müsse jetzt mal ganz anders diskutieren über Personen wie Putin auf der einen Seite und Donald Trump auf der anderen Seite und müsse da nicht mit der gleichen Äquidistanz, so war die Formulierung, rangehen. Und da muss ich sagen, das bringt doch also neben aller innenpolitischen Desorientierung eine gewisse außenpolitische Desorientierung stark zum Ausdruck. Ja. Und die Frage ist, wo wollen die eigentlich hin? Wo ist denn eigentlich in irgendeiner Weise eine Positionierung, wo man als Wähler sagen könnte, aha, außenpolitisch verspreche ich mir was von denen oder sowas.
Ja, aber vielleicht könnte man beiden anrechnen, dass sie versuchen abzurüsten. Zum einen, also nehmen wir mal Kretschmer, den Ministerpräsidenten von Sachsen, der ja gesagt hat, wir müssen auch nochmal überprüfen, ob die Sanktionspolitik wirklich so erfolgreich ist gegenüber Russland und dergleichen mehr, der nach 5, 6 Jahren Eskalation um die Krim und Folgende sagt, dieser Politikansatz funktioniert nicht und damit wahrscheinlich auch vielen Menschen gerade in Ostdeutschland aus der Seele spricht.
Ja, genau, der spricht vielen Menschen in Ostdeutschland aus der Seele. Aber ist es Gestaltung von Politik, ist es Führung, ist es neudeutsch gesagt, Leadership, wenn ich immer darauf gucke und insbesondere vor problematisch werdenden Landtagswahlen, wie schmiere ich jetzt den Leuten irgendwie Honig um den Bart? Ich glaube, das große Problem ist ja, und da sind wir wieder bei der Desorientierung, dass eben genau Politik oder die nächste Legislaturperiode nicht als ein zu gestaltendes Projekt begriffen wird, sondern Wahl so interpretiert wird, dass man jetzt gewissermaßen erstens niemandem wehtut und anderen noch entgegenkommt. Und natürlich im Falle Putin und Ostdeutschland und sozusagen die größere Orientierung auf Russland. Es kommt natürlich, und das ist der immer sich wiederholende Fehler, es kommt den Rechten entgegen, diese Position. Ja.
Und es ist auch eine Position der Linken zum Beispiel,
ja,
also
gut.
Der Partei Die Linke.
Ja, aber da hat man jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht die große Panik von Seiten der CDU vor der Linken, sondern man hat sie vor der AfD. Und insofern ist das ein durchschaubares Manöver. Aber ich würde sagen, von der außenpolitischen Raison der Bundesrepublik her ist doch beides gleichermaßen falsch. Also zu sagen, Donald Trump ist jetzt noch nicht ganz so schlimm, weil er hat die Pressefreiheit noch nicht eingestellt, was ja logisch ist, weil die USA immerhin noch ein Verfassungsstaat ist und Checks and Balances. Das heißt, er hat die Handlungsmöglichkeiten nicht. Wenn er könnte, wie er wollte, würde er das, und das wissen wir aus den Angriffen auf die freie Presse und sowas, ganz
das heißt,
genauso
Sie,
tun.
Sie würden keinen Unterschied machen zwischen Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump?
Ich würde da ehrlich gesagt von der Absicht, eine bestimmte Form von Staat zu errichten, vielleicht nur den Unterschied sehen, dass der türkische Präsident einen autoritären Staat hat und Donald Trump die Staatszerstörung an sich als sein Programm hat. Aber beides hat gleichermaßen wenig mit unseren Vorstellungen eines liberalen Rechtsstaates zu tun. Das, was Putin macht, übrigens auch nicht. Übrigens muss man in dem Zusammenhang ja vielleicht auch nochmal die chinesische Politik mit ins Feld führen, weil auch die radikal autoritär, hat mit unseren Vorstellungen auch nichts zu tun, kommt merkwürdigerweise in den Diskussionen nicht so intensiv vor, obwohl wir wissen, dass dort, jetzt haben wir den Hongkong-Fall, wirklich mit unglaublicher Brutalität gegen Andersdenkende vorgegangen wird und so etwas wie Pressefreiheit oder sowas noch nicht mal denkbar ist.
Ich übernehme jetzt hier weiterhin die undankbare Aufgabe, großkoalitionäre Politik zu verteidigen oder auch gerade den Kurs der CDU.
Dabei,
ja. Nein, aber im Ernste gesprochen, und ich glaube, das ist auch Teil des Problems, das wir gerade erleben und dass die Volkspartei erleben, die im Kern ja das in sich haben, das Vermittelnde. Also dass eine Annegret Kramp-Karrenbauer, sie hat das übrigens gesagt bei einer Veranstaltung der Atlantikbrücke, also der Transatlantiker, die eine enge Bindung zu den USA weiter pflegen wollen, also sicherlich auch ein Signal damit aussenden wollen, hört zu, wir setzen euch eben nicht gleich und eure Regierung mit den Despoten dieser Welt, um ein Signal zu senden, bleibt bitte mit uns im Gespräch. Gleichzeitig ein Kretschmer, der sagt, hey, diese Sanktionspolitik hat nicht dazu geführt, dass die russische Politik sich wirklich ändert. Lasst uns doch mal versuchen, gerade als wichtiges Land in der Mitte dieses Kontinents, auch hier eine vermittelnde Position einzunehmen. Das ist vom politischen Ansatz her vielleicht so langweilig, weil es so vermittelnd ist. Aber vielleicht fällt uns das auch nur so auf, weil wir gerade die großen Polarisierer überall sehen und die Vermittler dann irgendwie ins Hintertreffen geraten.
Ja, aber wissen Sie, mit der vermittelnden Position einer ehemaligen Volkspartei, da müsste man ja voraussetzen, dass es gewissermaßen Konsens innerhalb der Partei ist, was die vermittelnde Position ist. Ja, also wir erinnern uns doch noch, ist doch nicht lange her, dass jemand wie Matthias Platzek aufs Übelste angegriffen worden ist, weil er jetzt genau so eine Position wie Kretschmer gehabt hat. Und das muss man doch sagen, da fragt man sich doch als potenzieller Wähler einer solchen Partei, was wollen die denn eigentlich? Wofür stehen die denn? Was ist denn das?
Ja, die wollen im Zweifel die Tür in Spalt offen lassen.
Na, die wollen im Zweifel vollkommen aktualistisch agieren und bringen damit zum Ausdruck, dass leider sozusagen keine innere Gestalt der politischen Grundauffassung mehr da ist. Und das ist ja das parteiinterne Problem, was wir bei der SPD genauso sehen wie bei der CDU. Sie wissen selber nicht, was eigentlich ihre Orientierung ist und können demzufolge das potenziellen Wählerinnen und Wählern auch nicht vermitteln.
Heute Abend treffen sich die Fraktionsspitzen der Großen Koalition, also von Union und SPD. Eigentlich hätte das schön bei Andrea Nahles im Wahlkreis stattfinden sollen, in Bad 9a. Jetzt ist es schnöde in Berlin, heute Abendessen am Landwehrkanal. Immerhin morgen dann trauriger Sitzungssaal im Reichstag, Harald Welzer. Jetzt könnte man denken, die GroKo redet da zum Beispiel über das Klimaschutzgesetz, würde passen zur Ankündigung der Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Klimaschutz ist die zentrale Gestaltungsaufgabe dieser Regierung in 2019.
Aber de facto ist die Einschätzung des Grünen-Politikers Oliver Krischer richtig.
Jetzt könnte man ja denken, auch nach dem Ergebnis der Europawahl, die Bundesregierung legt Klimaschutzmaßnahmen auf den Tisch, reagiert, aber es passiert wieder nichts.
Wieder nichts. Klimaschutz spielt keine Rolle bei dieser Klausur. Man hat das Thema von der Tagesordnung verschoben. Ist das zu verzeihen?
Nein. Also die aufgeregten Reaktionen nach der wirklich katastrophal ausgegangenen Europawahl waren ja dann tatsächlich so, dass alle dann plötzlich behauptet hatten, also von Olaf Scholz bis AKK und so weiter, Klimaschutz ist für uns ein total wichtiges Thema. Wir haben das bislang schlecht kommuniziert, Frau Karliczek, Wissenschaftsministerin, ja, schlecht kommuniziert. Eigentlich müssen wir den Leuten sagen, was wir da alles gemacht haben. Naja, und so viel gemacht, und da ist die Klimawissenschaft sich einig mit den Kids, die freitags demonstrieren, sie haben eben nicht das Notwendige gemacht. Und wenn man jetzt das Zeichen wieder nicht erkennt, nachdem, ich fand es faszinierend, wie in der letzten Anne-Will-Sendung der Vizekanzler Luisa Neubauer, der Fridays for Future-Aktivistin, gewissermaßen sozusagen unterwürfig begegnet ist und ohne Unterlass die Mitteilung gemacht hat, wie wichtig Klimaschutz für die SPD ist. Und dann passiert wieder dasselbe, was unlängst schon geschehen ist mit der Verschiebung aller interessanten Themen in dieser Hinsicht auf den ominösen September mit ominösem Ergebnis, was Fragen von CO2-Steuer und so weiter angeht. Da muss man einfach sagen, Ihr versteht nichts, ihr versteht überhaupt nichts. Wir hatten eben den Song Don't Stop Thinking About Tomorrow. Und ich meine, die stoppen die ganze Zeit und denken nicht über Zukunft nach, vielleicht noch über ihre eigene.
Naja, aber nicht. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dass die eigene Zukunft schnell zu Ende sein könnte, gerade auch in dieser großen Koalition, weil man sich eben bei diesem Klimaschutzgesetz, das ist ja jetzt das, was da feststeckt, nicht einigen kann. Klarer, weiß ich nicht,
aber Interessenkonflikt. Aber da muss man als Regierung, ist das ein Offenbarungseid. Wenn das offenbar dringlichste Thema, das dringlichste Zukunftsthema, was uns das ganze 21. Jahrhundert beschäftigen wird und insbesondere diejenigen, die heute noch jung sind, beschäftigen wird, wenn man nicht in der Lage ist, bei aller sozialen Bewegung, die es zu dem Thema jetzt gibt und übrigens Extremwetterereignissen, die uns gewissermaßen wie Reklameschilder zeigen, der Klimawandel ist eine Realität, es ist keine Fiktion, wenn man dann nicht in der Lage ist, das Momentum zu begreifen, was da drin liegt, das Momentum übrigens auch dann Wählerinnen und Wähler zu vermitteln, wir tun was, wir sind in der Lage, darauf zu reagieren, das ist für uns kein Thema unter vielen, wir haben jetzt gelernt, es muss prioritär behandelt werden. Nein, die Vorführung ist, verstehen wir nicht, können wir nicht, begreifen wir nicht, wir haben andere Lobbyinteressen zu befriedigen, überhaupt sind wir uns nicht ganz einig und wir sind wichtiger als der ganze Rest der Welt. So, und das ist eine fatale Botschaft und da muss ich auch keine großen Analysen anstellen, wieso das Konzept der Volkspartei und dergleichen völlig unter die Räder gekommen ist, wenn sie nicht in der Lage sind. Und jetzt sage ich es nochmal, wir hatten das am Anfang schon, gestalten zu wollen, also das sozusagen auch nachgerade ablehnen, die Gestaltung, dann sind natürlich die Leute, die sie wählen sollen, wesentlich klüger und sagen, ja okay, wenn ihr nichts auf Tasche habt, dann war's das auch. Ja?
Glauben Sie denn, dass diese Regierung, diese große Koalition das nicht mehr auf Tasche hat, also dass wir da erst wirklich substanzielle Fortschritte kriegen, wenn sich da irgendwas ändert?
Ja, wir sehen es doch an der armen Frau Schulze, die ja nun seit Beginn des Antritts ihres Amtes versucht, eine forcierte ökologische und Klimaschutzpolitik zu machen und von der kompletten Regierung regelmäßig im Starkregen stehen gelassen wird.
Eine Zeit lang auch von ihrer SPD.
Ja, ja natürlich, ja. Voll. Ja. Und das ist ja selber auch ein Zeichen dafür, wie wenig ernst man die Dringlichkeit der dahinterstehenden Probleme nimmt. Und das ist schon relativ dramatisch und was man dann tut, ist symbolisches Handeln, nämlich ein Klimakabinett zu erfinden, was identisch ist mit dem Kabinett, was es so oder so gibt.
Ja, es ist ein bisschen kleiner.
Ja, ja okay, aber ich meine, die Personen, die dort etwas verhandeln, sind identisch mit denen, die das sonst auch verhandeln. Und es ist natürlich dramatisch, wie transparent das ist, dass das reine Symbolpolitik ist.
Harald Welzer, wir werden mal aufmerksam hinschauen. Vielleicht hilft ja auch Ihr Appell, dass dann nochmal auf die Tagesordnung geschaut wird, wenn die Spitzen der Großen Koalition zusammenkommen. Danke, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gerne.